Also, und das finde ich eigentlich so schön, dass man irgendwie sagt, ich mache jetzt einen Raum auf, ich mache jetzt eine Bühne auf für dich.
Das ist ja der Kulturgedanke, dass ich unterhalten werde, dass mich das befruchtet, dass mich das weiterbringt. Diese Katharsis, die ja kulturhistorisch irgendwie auch aufgearbeitet wird, dieses, dass mich das reinigt von dem, wie ich mich fühle und so. Das ist ja was total Wechselseitiges.
Leute zeigen auf eine Taylor Swift oder eine Beyoncé oder so und sagen irgendwie so, oh Gott, es gibt diese Megastars und dann uns den Pöbel.
So Geschwister haben und alle wuseln den ganzen Tag und alle zeigen was und alle können was und das sind alles unterschiedliche Dinge. Und dann zu sagen, hey, ich bin auch noch da, ist natürlich auch dieser Drang, die ganze Zeit auch gesehen zu werden.
Diese Leute, also so, weiß ich nicht, eine Paris Hilton oder eine Kim Kardashian, dienen dann auch so einer Gesellschaft als Projektionsfläche, dass dieser Ruhm eben auch so ein bisschen für die Sehnsucht des Publikums steht nach bedingungsloser Liebe. Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf. Ja, zunächst mal hello, hello aus dem Schnittraum. Bevor wir gleich ins Gespräch zwischen Emma und mir starten, wollte ich euch noch kurz den Hinweis geben, dass es sich hierbei um die verschollene Folge handelt. So haben Emma und ich sie wochenlang genannt, weil wir sie einfach nicht mehr gefunden haben. Sie war irgendwie verschollen in den Untiefen unserer Festplatten und Clouds. Aber jetzt ist sie wieder aufgetaucht und wir wollten sie euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Dementsprechend wollte ich euch einfach nur den Hinweis mitgeben, dass wir diese Folge tatsächlich schon im März diesen Jahres aufgenommen haben. Nur, dass ihr die Dinge, die wir da erwähnen, eben auch zeitlich besser einordnen könnt. Aber die verschollene Folge hätte nicht pünktlicher wieder auftauchen können als jetzt, denn sie erzählt auch ein bisschen von meinen ersten Gehversuchen, was Lesungen und mich selbst auf die Bühne wagen angeht. Und am 19. Oktober habe ich eine Lesung in Bonn und wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann packen wir dir auf jeden Fall den Link in die Shownotes. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann schau auf jeden Fall mal vorbei. Ein paar letzte Tickets gibt's noch. Und ja, das war's auch schon von mir aus dem Schnittraum. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Ja, Emma.
Erstmal ankommen. Wir hören uns vielleicht noch ein bisschen verschnupft an, wollen wir es als Disclaimer sagen?
Ja, voll. Ja. Ich glaube, es ist nötig, weil ich werde ein bisschen näseln und wahrscheinlich auch immer mal
komische Schnitte, weil wir kurz raus mussten. Ja.
Kurz mal räuspern, kurz mal husten.
Genau, uns hat die Erkältungssaison ordentlich im Griff. Also wir sind beide auf dem Weg der Besserung, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Wir haben eben noch darüber gesprochen, wie strange das manchmal ist, wenn man erkältet ist, dass man den Tag über so denkt, boah, geil, es ist überstanden, kann alles machen. Ich hab's geschafft. Ja.
Heute Abend was trinken gehen, kein Problem.
Voll, mega, endlich hinter mir den Scheiß. Und dann abends zieht sich wieder alles zusammen, alles. Nase zu, Hals kratzt und man fühlt sich wie so ein kompletter Invalide.
Und wacht
Invalide.
Morgens auf, als wäre man einmal durchgeprügelt worden.
Boah,
also,
wirklich. Ja. Wie vom Bus überfahren.
Ja. Aber ganz viel trinken, ganz viel Ingwer-Shots.
Ingwer-Shots.
Für 4 Euro und dann geht das schon wieder. Ja,
heiß duschen.
Ja.
Ja, nee, auf jeden Fall deshalb wird jetzt ein bisschen, sind wir ein bisschen heiser, ein bisschen schnupfig. Oh, Emma, ich habe News für dich.
Oh, warte, krieg ich jetzt live News im Podcast?
Ja, ja, ich dachte mir, komm, ich spare mir das auf.
Okay, exciting.
bis das Mikro läuft. Ich bin jetzt am Donnerstag on stage und trage ein paar meiner Texte tatsächlich auf einer Bühne vor.
Wie cool ist das denn, Raphael? Das,
also vielleicht für manche Hörer, die denken, ja, das macht er doch bestimmt schon immer.
Daily.
Nee, never so. Ja. Ne?
Ist es dein erstes Mal so richtig auf der Bühne?
Ja, auf jeden Fall. Also mit meinen Texten eigentlich schon. Also ich habe das eigentlich immer so
wie aufregend.
So natürlich so ins Dunkel hinein veröffentlicht und
Weiß ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es hat wahrscheinlich auch noch eine deepere Backstory, aber am Ende des Tages fühle ich mich so ready dafür, irgendwie ein bisschen mehr in Dialog, so auch so mal wieder auf einer echten Bühne zu gehen und nicht nur online und digital und so. Und da gibt es eine richtig coole Veranstaltungsreihe, die heißt Poetry and Hip-Hop.
Ja, das habe ich letztens
und,
gesehen.
Genau,
ja.
Und die sind in, ich meine, in München, Hamburg, Berlin und Köln.
Ah, cool, sind die außerhalb von Köln auch? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre eine Kölner Sache, ja.
Und veranstalten halt regelmäßig dieses Poetry and Hip-Hop. Und wie der Name schon sagt, das sind halt dann drei Hip-Hop-Künstler, die dann da ihre Musik spielen quasi und drei Poetry Slammer oder Leute, die halt schreiben, die dann ihre Texte da vortragen
super
können.
Super spannend. Ich finde es auch eine tolle Kombination. Also bist du auch richtig so aufgeregt, so Bühnennervosität?
Ja, genau. Also so, ich bin jetzt endlich mal nicht aufgeregt oder endlich mal nicht, habe nicht so eine Angst oder nicht so eine Nervosität, sondern
verrückt.
Es ist tatsächlich so eine positive Aufregung. Und ich glaube, deshalb ist das gerade auch so ein perfekter Zeitpunkt, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, nee, ich bin jetzt auch gerade an einem Punkt, ich bin so ready dafür.
So sicher mit dem, was du machst?
Ja, und auch so ein bisschen, es ist mir egal genug geworden tatsächlich, wie die Reaktion so ist, so weil ich mich irgendwie confident damit fühle, wie ich damit rausgehen will.
Ja.
Also ich glaube, vorher wäre es, und das hat auch mit so People-Pleasing zu tun und dem, dass ich das so ein bisschen für mich auch so aufgearbeitet habe. Aber diese Idee von so, mein Ausdruck darf dann genügen und die Reaktionen so, die sind viel zweitrangiger, als sie es vielleicht noch vor einiger Zeit gewesen
wären. Aber perfekt. Also dann gibt es ja jetzt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um damit irgendwie eine neue Form des Rausgehens zu finden.
Ja, voll.
Weil es ist ja schon, also ich finde es schon sehr beeindruckend, dass du sagst, dass du nicht aufgeregt bist, weil es ist ja schon nochmal
ja, vielleicht kommt das noch. Vielleicht
eine ganz
mir
andere
dann
Form dann.
Ja, total
ja also ich glaube, also mir geht es zumindest häufig so, dass ich wirklich bis zu dem Punkt ein bisschen verdrängen kann, dass ich jetzt aufgeregt bin und dann kommt natürlich sobald man kurz davor ist, irgendwie auf eine Bühne zu gehen oder sich vor Leute zu stellen.
Das wird auch kommen.
Ja, kommt eine kurze Aufregung. Oder diese ersten, also wir sind ja bei, du warst auch Theater AG, ne? Wir sind also bühnenerfahren quasi.
Ich habe auch letztens einer anderen Freundin erzählt und mein Freund war dabei, der David. Habe ihr das so erzählt und habe das dann so geframed, habe so gesagt so, ja, ich traue mich jetzt endlich mal wieder auf eine Bühne. Und mein Freund
David
guckt mich
so
an und so, mal wieder so?
Siebte
was,
Klasse.
So wirklich so. Ja. Ja, aber es fühlt sich tatsächlich so an.
Ja,
eben
total.
Wegen, weil ich tatsächlich, also ich hatte eine Dauerkarte bei der Theater AG.
Ja.
Ich war wirklich jedes Jahr dabei.
Ich mach das. Nee, aber es ist ja auch so. Ich glaube, es ist, dass Leute, die noch nie auf einer Bühne standen, also sobald du einmal auf einer Bühne warst, dann kann man, glaube ich, schon sehr mit diesem Gefühl irgendwie sich wieder schnell verknüpfen, weil es ja so ein Ausnahmezustand ist, den du ja künstlich überhaupt, also nur so herstellen kannst, indem du dich vor einem Publikum begibst auf etwas, was tatsächlich sogar höher steht. Alle Augen sind nur auf dich gerichtet. Das hast du ja sonst nirgendwo.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass alle, die in irgendeiner Form mal vor einem Publikum standen, dass die ganz schnell wieder in dieses Gefühl reingehen können.
Ja.
Deswegen glaube ich, wenn du es einmal gemacht hast, dann fühlt sich das auch, also egal wie lange das her ist, so ein bisschen an wie wieder. Ich mein,
also so ist es auch. Und es ist auch so ein bisschen so dieses so, ich habe immer mit dem Gedanken gespielt so, aber ja, wie gesagt, irgendwie ist es so ein ganz natürlicher Prozess gewesen jetzt, dass ich so dachte so, ja, genau, es fühlt sich jetzt gerade richtig stimmig an. Und dann kam dieser Kontakt zustande mit den Veranstaltern irgendwie und dann
super schön. Ich bin ganz gespannt.
Yes.
Noch ein kleines Add-on dazu. Ich finde es auch super cool, weil es jetzt erstmal in einem Rahmen ist, der nicht nur dein Rahmen ist. So, wo der Hauptfokus jetzt nicht vielleicht nur auf dir liegt, sondern in einem Setting, was eh schon nochmal irgendwie kuratiert ist auf eine andere Art. Weil dann kann man vielleicht auch nochmal anders für sich reinfühlen, ob das generell vielleicht eine Form ist, rauszugehen.
Total.
In Eigenregie.
Ja.
Also da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ja. Also dieser Lesungscharakter ist natürlich auch irgendwie sowas, was sehr reizvoll ist für alle, die, glaube ich, irgendwie schreiben und damit rausgehen. Also mir geht es auf jeden Fall immer so, dass ich
ja.
den Gedanken sehr romantisiere, irgendwann vielleicht das zu lesen zu können. Ja,
ja, voll. Ja. Voll. Und ich glaube auch, also so, ne, sowohl du als auch ich, so, ich glaube, das bringt uns auch nochmal so einen ganz anderen Schritt weiter, mhm. wenn man mal sowas macht.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht machen wir ja auch mal hier mit dem Podcast.
Podcast Live-Lesetour.
Irgendwas Eventmäßiges. Ja. Aber ich finde, das zeigt auch so ein bisschen auf diese Qualität, die dann doch irgendwie eine echte Face-to-Face-Gemeinschaft hat.
Ja.
Also, dass wenn man wirklich real life Publikum hat irgendwie und eben nicht nur so ins World Wide Web raus kreiert.
Total.
Das hat einfach nochmal eine ganz andere,
Qualität,
besondere
ja.
Qualität irgendwie. Und ich weiß nicht, ich habe letztens so einen Podcast gehört, in dem Finn Kliemann tatsächlich sich so zu seinen Skandalen und so weiter geäußert hat, ja. Und also ne, da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, was da abgegangen ist.
Heute
und
keine
so.
Politischen Statements
nee,
von
genau.
uns.
aber was ich einfach an diesem Fall an sich so spannend fand, dass da halt wirklich jemand ist, der halt ganz viel digital quasi auch kreiert und rausgegeben hat und so weiter. Und der dann nach so einem, so einem Shitstorm, wie man sich ihn ja eigentlich gar nicht.
Wie im Buche steht.
Ja, wirklich, ja. Also so, das ist ja nie da gewesen, finde ich. Dass der da nochmal so betont hat, wie groß der Wert doch dann am Ende des Tages auch für ihn ist, im echten Austausch mit Menschen dann doch auch quasi seine Kunst so zu leben. Und genau, er hat die Anekdote, dass er online natürlich ganz viel Hate abbekommen hat. Die Leute haben ihn bedroht und keine Ahnung was. Und dann dachte ich so, okay, der hat so einen krassen Shitstorm bekommen. Die Leute waren ja so fucking sauer auf ihn. Und dann hat er erzählt, dass er draußen im echten Leben nichts zu hören bekommen hat. Auf der Straße nicht irgendwie irgendwas hinterhergerufen bekommen hat oder angegangen worden ist.
Ja, weil er da nicht
ist,
stattgefunden
oder
hat wahrscheinlich,
so,
ja.
Ja, beziehungsweise es ging, glaube ich, auch so ein bisschen so um dieses so, wozu Leute bereit sind.
Ja, okay, diese Anonymität,
genau.
Ja.
Und da dachte ich mir dann
dieses
auch so.
Das klassische Mobbing-Phänomen.
Ja, genau, ja. So, es ist einfach wirklich vielleicht doch was ganz anderes, eine Online-Bühne zu betreten oder eine
ja,
im echten Leben.
Definitiv und ja.
Im Sinne von echtem Austausch, echten Communities, echten Zuschauern.
Ja, und ich glaube, das wird immer doller in unserer Generation oder in unserer Bubble zumindest, dass wir dafür gar kein Gefühl mehr haben, dass Leute, wie viele von Leuten, die wir heute als bekannt wahrnehmen, finden eigentlich nur digital statt.
Mhm.
Also früher hast du halt die Musik konsumiert und fandst die Band toll und dann sind die auf Tour gegangen und du hast die Band gesehen und du hast mehrere Konzerte mitgenommen oder alles versucht, diese Tourdaten zu erwischen, weil die sonst nirgendwo stattgefunden haben, außer vielleicht mal ein MTV-Interview oder irgendwie Musikvideo auf YouTube oder whatever, aber du hast ja nie diese Nähe oder Nahbarkeit erleben können, wie wir die heute erleben mit Leuten aus der Öffentlichkeit. Ich fand das so interessant, jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber mit Shireen David zum Beispiel, die ja jetzt seit ein paar Jahren, also mehreren Jahren sowieso digital stattfindet und jetzt seit einigen Jahren auch mit ihrer Musik, aber ja nie auf Tour gegangen ist, nie auf einer Bühne stand und jetzt zum ersten Mal live auf einer Bühne stand, die hat bis dato im echten Leben nicht stattgefunden, war aber für so viele Leute eine totale, also
Größe und
Größe und
ja, ja.
Alle haben über sie gesprochen und so, aber die hat ist nie aufgetreten in der Öffentlichkeit, vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung oder so, aber ich meine jetzt so in dieser Größe, in der Prominente oder Leute aus der Öffentlichkeit sonst immer stattgefunden haben, das passiert über Jahre, dass Leute eine Größe werden gesellschaftlich, aber nur digital stattfinden. Das ist absurd. Ja.
Total, total. Ich fand das auch mega spannend. Ich war tatsächlich auch bei ihrer Tour auf einem Konzert hier in Köln und das war mega cool.
Ja.
Ne? Also war echt ein super Konzert und vorher hatte ich sie halt so, sag ich mal, peripher irgendwie so auf dem Schirm, aber war jetzt nicht kein Hardcore-Fan oder so. Bin dann aber jetzt mit Freunden quasi hin und war mega begeistert, also was sie da auch für eine Show abgeliefert hat. Und spannend fand ich jetzt auch so dieses, wo sie jetzt auf Tour geht und wie du gesagt hast, sozusagen, wenn man jetzt die Polarität aufmacht und sagt, okay, da findet sie jetzt so tendenziell mehr im Real Life so statt und vorher mehr so digital oder eben auch online. Was dann auch so in ihrer Karriere jetzt auch so passiert, ist, dass auch ganz andere Medien, glaube ich, auf sie aufmerksam geworden sind. Oder dass sie dann hier mit Helene Fischer bei Wetten, das war und so. Und Thomas Gottschalk so herrlich, herrlich geroastet hat.
Ja, plötzlich ist sie in, ja, weil große Medienhäuser ja auch immer noch so funktionieren, dass
ich glaube, vorher wären die skeptisch gewesen.
Ja, total. Und wenn digital stattfindet, haben sie es auch leider immer noch nicht so richtig auf dem Schirm. Also so funktionieren große Redaktionen ja häufig einfach auch. Da schweifen wir jetzt auch zu weit ab, glaube ich. Aber das ist natürlich klar, irgendwie, es gibt immer noch eine Generation, die diese digitale Welt nicht auf dem Schirm hat oder das ist für uns was total Normales.
Und nach wie vor sind das halt auch so die Torwächter von so großen Sendern oder so großen Plattformen nach wie vor. Also ich glaube auch, dass sich das jetzt nach und nach auch das in einer hohen Geschwindigkeit aufbricht. Aber es ist nach wie vor irgendwie eine Größe und ich finde, es ist auch total emblematisch für diesen Wandel, was Shireen David dann ja auch auf dieser Couch gesagt hat, irgendwie so, Thomas, du hast gesagt, es würde nie irgendwie ein Influencer auf deine Couch kommen und ich muss sagen, ich fühle mich hier jetzt richtig wohl.
Also, kann man sich gut auf YouTube nochmal anschauen, für alle, die es verpasst haben.
Genau, und das ist halt so, auch so symbolisch ja eigentlich dafür, dass da ein Wandel stattfindet.
Dass ein Wandel stattfindet und der auch wahrgenommen werden muss. Ne?
Und das ist ja auch so. Und dass es halt auch so ein bisschen elitär natürlich ist, so per se zu sagen, jemand aus diesem aus dieser Online-Bubble hat es nicht verdient, auf so einer Plattform dann wiederum
elitär und vor allem total rückläufig und so konservativ. Also, weil ich meine, Sachen verändern sich, das ist ja immer, also ich meine, das findet ja im Moment super viel statt und dieser Konflikt oder der Diskurs findet ja viel statt von einer Generation, die oder einem Teil einer Generation, die immer noch behauptet, Sachen müssten so bleiben oder so. Und das ist ja so ein Schwachsinn. Sachen haben sich immer verändert. Unsere Welt, unsere Gesellschaft lebt ja vom Wandel und mit dem muss man mitgehen und den kann man einschätzen, wie man möchte, aber man muss ihn sehen und betrachten, weil wenn er irgendwie eine Relevanz hat, kann man den halt nicht links liegen lassen. Also
voll.
Deswegen
ich finde auch, man darf da meinetwegen auch eine kritische Haltung zu haben, aber die wird
sollte
ja auch
man
gar
immer
nicht,
zu allem.
Genau,
ja.
Die wird ja auch gar nicht irgendwie mit einer Augenhöhe irgendwie kommuniziert, sondern das ist ja dann meistens einfach nur so ein Abblocken der Innovation oder des Neuen oder so.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, da jetzt auch zu betonen, dass, also ich möchte das gar nicht werten, ob jetzt digitale Real-Life-Bühne irgendwie irgendwas halt, weißt du, so wichtiger oder bedeutungsvoller oder so. Es hat beides eine wahnsinnige Kraft und Relevanz und finde ich gar nicht einzuordnen, was irgendwie wertvoller ist oder so. Aber klar, es ist natürlich einfach eine ganz unterschiedliche Bühne.
Ja, und eine unterschiedliche Qualität im Austausch auch irgendwo. Also wo ich, weiß ich nicht, online natürlich viel schneller Zugang zu viel unterschiedlicheren Leuten zum Beispiel habe, ist es natürlich ein viel intimerer Rahmen und viel mehr Nähe entsteht ja auch, wenn wir da irgendwie im selben Raum sind und es ist irgendwie eine gewisse Stimmung auch und ich kann die Stimmung aufnehmen und das Publikum kann die Stimmung aufnehmen und ne, dann gibt es Reaktionen und man spürt, wie der andere irgendwie das aufnimmt, was man sagt und kann dann darauf wieder eingehen oder eine Pause machen oder so. Das ist ja was ganz anderes, sage ich mal, als diese, wie gesagt, dieses eher kühle durch die Leitung.
Ja, total. So, ne? Das merkt man, das merken ja wahrscheinlich alle, die sowas haben wie, um das jetzt mal so auf was Alltägliches runterzubrechen, wie Homeoffice oder im Büro arbeiten. Also das ist total praktisch und gut und kann auch total wertvoll sein für ganz viele Situationen, digital zu arbeiten oder remote zu arbeiten. Aber es hat natürlich eine andere Qualität, wenn man sich, wenn man irgendwie einen Tag hat, an dem man irgendwie Projekte kreativ ausarbeiten muss oder sich richtig austauschen muss über Sachen intensiv und nahbar und irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen so verkopfter, dann hat es einfach eine andere Qualität, wenn man sich sieht und in einem Raum zusammen agiert. So, ja. Das ist ja, das sind einfach ganz unterschiedliche Qualitäten, ohne die zu werten, ohne zu sagen, dass eins schlechter als das andere ist. Cool, Raphael. Ich bin ganz gespannt auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Auf deine Lesung zurückzukommen.
Ich auch. Ja, das ist ja so ein...
das ist ja kurz Eskalation über Begegnungsräume.
Nee, genau. Wir kamen auf Finn Kliman, auf Shirin David. Nee, aber genau, also es ist halt einfach, also es ist natürlich für mich jetzt einfach in einem sehr kleinen Mikrokosmos so, aber es ist schon so ein Shift, den ich halt einfach so merke und den vielleicht auch ein paar andere Kunstschaffende nachempfinden können. Diese Idee, dass man irgendwie noch so einen Schritt weiter raus aus der Komfortzone geht oder die Komfortzone sich auch verschoben hat und man irgendwie sagt so, boah geil, meine Learning Zone ist jetzt da, wo vorher die Panikzone war, weißt du?
Genau, weil da hatten wir auch drüber gesprochen,
genau,
ja.
Weil genau das ist es gerade irgendwie für mich, dass ich so merke, so, boah, ich glaube, in genau diesem Feld kann ich irgendwie wachsen.
Ja.
Also, weil, ne, womöglich bin ich total terrified und denke danach so, oh Gott,
ja,
das war so
das
schlimm.
Ja, und auch das ist ja bei Learning und
voll.
Muss und ja dann, auch nicht heißen, dass diese Bühne, das kann ja auch bedeuten, dass nur diese Bühne nicht die richtige war. Weißt du, vielleicht ist irgendeine Form von anderer realer Bühne das Richtige.
Und es kann auch sein, dass man sagt so, und nee, vielleicht bin ich so ein Eremit und schreibe lieber in der Höhle und gibt es dann so raus.
Total.
In schriftlicher Form nur. Solche gibt es ja auch. Ne? Also so, und das hat ja auch seine Daseinsberechtigung.
Auf jeden Fall.
Nee, aber Emma, kannst du dir das auch schon vorstellen? Mal mit deinen Texten.
Ich muss sagen,
spreche ich da mal mit dir.
Ich bin tief im Inneren schon jemand, der gerne auf einer Bühne ist, muss ich sagen. Deswegen, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also ich bin niemand, der damit Probleme hat oder so.
Ja, ja.
Und ich zeige gerne Sachen, die ich gerne mag und ich mag meine Sachen gerne. Deswegen, ich kann es mir schon vorstellen. Ja, da kommt so ein bisschen die kleine... Das, ich glaube, das ist so ein inneres Kind in mir.
Mhm.
Das ist, glaube ich, dieses so, das hatte ich als Kind ausgeprägter, deswegen nenne ich das eher das innere Kind, ist so ein bisschen dieses Rampensau-Gehen in mir, dass ich so ein bisschen was zeigen will und so. Und das hatte ich früher sehr viel mehr, aber sobald ich so Bühne oder sowas höre, bin ich schon jedes Mal so,
warum
I
nicht?
Could try.
Voll. Ja. Ich nenne das immer Leo Energy.
Ja.
Das ist einfach, also, ne, weil ich Löwe bin, ich dann auch immer so denke, das kribbelt irgendwie.
Ja,
und ich glaube, manche Leute haben das einfach und manche haben das
haben
einfach nicht.
Haben es nicht, ja, also.
Genau.
Ich glaube, für manche ist das total absurd.
Rampensau-Gehen oder diese Idee von so, wenn es eine Bühne gibt, so, warum
dann
nicht?
Nehme ich sie. Dann, ich glaube, da spalten sich Leute wirklich in zwei extreme Gruppen. Also ich glaube, es gibt da wenig Zwischendingen, was sowas angeht, wie so zeigen. Also sich selbst zeigen oder sich selbst zu präsentieren.
Ja.
Ich weiß noch, ich hatte einmal im Arbeitskontext für die Transparenz, ich bin 23 Jahre alt, bald 24. Und ich hatte vor anderthalb Jahren oder so im Arbeitskontext so eine Präsentation, die ich halten musste. Und ich war recht neu in dem Unternehmen. Musste mit einer Kollegin eine Präsentation halten vor 5 Abteilungen oder so. Also es war eine recht große Gruppe an Menschen und ich war halt komplett neu. Aber mir macht sowas überhaupt nichts aus. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht der extrovertierteste Mensch, wenn man mich so kennenlernt. Also ich bin jetzt auch nicht introvertiert, aber ich bin jetzt nicht so mega nach vorne preschend. Aber mir machen solche Situationen nichts und die Leute waren, also mir wird heute, werde ich noch darauf angesprochen, ich bin in dem Unternehmen nicht mehr richtig, aber wie ich da präsentiert habe und so, also gar nicht inhaltlich, sondern dass ich mich das getraut habe und da denke ich mir immer so, also mir macht das nichts, also hätte auch noch vor mehr Leuten gesprochen. So.
Ja.
Und ich glaube, Leute, also ich glaube, da unterscheiden sich Leute ganz extrem darin, zu denken, Alter, vor 5 Leuten soll ich jetzt was sagen? Nee, das mache ich nicht. Nee.
Voll.
Ja.
Diese Bereitschaft, sich dann auch da zu zeigen,
ja,
und dahinzustellen und etwas zu präsentieren oder sich zu präsentieren,
ja,
oder so.
Total. Von damals,
ja, da hast du mega Eindruck hinterlassen.
Ja, ich glaube, weil die so verwirrt waren, weil, deswegen hatte ich mein Alter gerade gesagt, es kam jetzt auch gerade ganz random, aber weil ich ja dann noch mal jünger war, also ich war, glaube ich, fast, also gerade 22 oder so. Und ich glaube, dann sind Leute eh immer noch mal so, weil das,
okay,
sind alles Leute zwischen 30 und 50, ein paar Ausreißer vielleicht, aber und dann ist die Verwirrung, glaube ich, noch größer, dass sich jemand dahinstellt und das einfach macht. Aber
ja,
ich glaube,
ja,
das ist echt so eine krasse Typfrage. Dafür habe ich
total
mit ganz vielen anderen Sachen große Probleme. Im 1-zu-1-Dialog kann ich nicht so viel sagen.
Same. Das ist, genau, also es gibt auch so, ich habe auch manchmal so echt so, also dass ich zwischen so zwei Extremen variiere.
Ja.
Das eine ist wirklich dieses Eremit sein und sich in die Höhle zurückziehen und alle Vorhänge zu und zu sagen so, nee, ich mache hier jetzt so mein
nicht
Ding,
ja,
genau,
ja,
und bitte stört und unterbrecht mich nicht. Und aber dann, wenn die Vorhänge aufgehen und ich irgendwie sage so, jetzt gehe ich raus und dann bin ich auch da.
Ja.
Dann bin ich auch präsent. Dann,
on fire.
Genau,
ja,
dann kommt das Feuerzeichen,
ja,
raus. Dann geht's rund. Ja, nee. Also diese zwei Extreme,
ja,
irgendwie, mit denen ich mich jetzt aber auch so allmählich so ein bisschen ausgesöhnt habe, dass es halt auch einfach mal ist das so und mal ist das so. Und ja, und da so ein bisschen mitzuarbeiten. Dass man irgendwie sagt, so, das eine ist jetzt nicht schlechter als das andere, sondern hat seine Qualität und die kann ich irgendwie nutzen.
Ja, aber so, ich kann mich dich auch gut vorstellen auf so einer großen Bühne oder auf einer, was heißt groß, aber auf einer Bühne, weil ich finde, du strahlst so eine Grundruhe aus. Und ich finde, wenn Leute so eine Grundruhe in sich tragen, woher auch immer die kommt, dann mute ich denen das immer so richtig zu, dass sie das gut können, weißt du? Dass dich nicht so aus der Ich schätze dich nicht so als jemand ein, der dem was so. Also, ich weiß, dass ich auch Sachen aus der Fassung bringen können, aber nicht so in dieser Hinsicht, als dass etwas zu groß wäre irgendwie, wenn du weißt, was ich meine.
Ja,
im Außen.
Also erstmal danke
im Außen,
für
ja,
das
sehr gerne.
Sehr schöne Kompliment.
Ja.
Natürlich können mich Sachen aus der Fassung,
ja, ja,
bringen, so, aber ich verstehe total, was du,
ja,
meinst, weil ich finde, das hat auch ganz viel mit Ausstrahlung zu tun und auch so damit, dass wir ja auch die Stimmung in einem Raum beeinflussen,
ja,
mit dem, wie wir in diesen Raum gehen. Und ich gehe eigentlich auch immer in zwischenmenschlichen Austausch mit so unbewussten, also inzwischen unbewussten Glaubenssätzen wie alles darf sein, alles darf hier passieren, alles darf hier stattfinden und wenn es auftaucht, dann arbeiten wir damit.
Ja.
Das ist so die Grundhaltung.
Ja, total.
Und ich glaube, das trägt viel dazu bei, dass man halt auch so eine, ja, ruhige Grundhaltung, sag ich mal, hat. Und genau, also das hilft mir und ist vielleicht auch das, was du da gerade beschrieben,
ja,
hast.
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist.
Ja.
Ja. Glaubst du, weil da kommt ja immer meine, ich habe ja so eine, oft so eine Geschwister- und Einzelkind-Theorie.
Ach, oh, das finde ich immer spannend.
Ja, also
Geschwister- und
Einzelkind-Theorie ist jetzt sehr, sehr plakative Theorie, aber ich glaube ja immer, dass Leute, die in großen Familienkontexten groß geworden sind, die meistens implizieren, dass Geschwister oder gleichaltrige Kinder irgendwie mit stattgefunden haben, dass die sowas auch vielleicht sogar ein bisschen souveräner handeln können oder mehr das Gefühl haben, sie können, schaffen das, weil eh immer viel Publikum von Anfang an da war, dass sie, dem sie irgendwie entsprechen oder bedienen müssen. Also, als wenn ich bin mit Geschwistern aufgewachsen, du bist mit Geschwistern aufgewachsen und mir fällt es dann doch schon immer zwischendrin wieder auf, wenn ich Leuten begegne oder auch Leute, die mir sehr nahe stehen, die ohne Geschwister aufgewachsen sind, dass dieses so sich vor größeren Gruppen durchzusetzen oder sich zu präsentieren oder sich vorzustellen, immer ein bisschen schwieriger fällt, weil es natürlich auch nicht geübt war. Also mit einem Elternkontext, also mit 1 bis 2 Personen groß geworden zu sein und dann immer dieser kleine Rahmen, in dem mal vielleicht jemand dazukam oder auch halt eben nicht. ich glaube, dass da schon echt viel immer so Grund, also man, natürlich kann man es nicht pauschalisieren, aber ich glaube, dass da schon viel so ein Grundstein ist, ja, gelegt wird, weil
vor allem, also da bestätigen wahrscheinlich auch immer so die Ausnahmen, die Regel so. Also ja, es gibt sicher auch irgendwie Einzelkinder, ja, ach, die so einen Safe Space zu Hause bekommen und haben, deswegen, dass die sich so auch sehr selbstbewusst quasi präsentieren können. Und andere wiederum hatten eine große Familie mit vielen Geschwistern und sind andauernd gemobbt worden von ihren Geschwistern total, und trauen sich deshalb gar nichts.
Ich möchte da immer nichts pauschalisieren. Ja.
Aber ich glaube, dass deine Theorie auf jeden Fall wahrscheinlich zu dem Großteil zutrifft. Weil ich habe auch den Eindruck, dass wenn du Geschwister hast, dann hast du ja auch immer diese anderen Menschlein zu Hause, die so eher auf Augenhöhe sind.
Ja.
Ne? Also die sind irgendwie so näher an dir dran, allein altersmäßig so, sodass man so mehr so das Gefühl hat, so in der Gruppe zu sein und irgendwie
so ein Safe Space sich so.
Ja, und du siehst halt so, wenn die hinfallen, stehen die wieder auf, ja, und machen das und dieses und man hat so viel mehr, glaube ich, viel mehr Projektionsfläche so.
Mhm.
Also.
Ja, wahrscheinlich.
Und,
ja.
Also das war bei mir auf jeden Fall auch so und man sagt ja dem, also ich bin der Jüngste von drei. Mhm. Und, und denen sagt man ja auch so ein bisschen nach, so dass die halt so ein bisschen auch versuchen, manchmal so Clown zu sein und so, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und, so. Und das war bei mir auf jeden Fall auch maximal der Fall. Also ich habe mich auch verkleidet als Clown, als Prinzessin.
Ja,
alles, was alles Aufmerksamkeit bekommen hat.
Ich glaube, es ist eh ein Geschwisterding. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein Bühnending später. Dieses so, dass man irgendwie zeigen muss, dass man da ist. Ne? Also das ist ja auch, wenn man irgendwie sich mal anschaut, also wie absurd ist eigentlich, dass man auf eine Bühne überhaupt geht. Weil jetzt mal so, wenn man das jetzt mal runterbricht, Comedians oder SängerInnen oder so, die ja auch immer irgendwie einen Ansporn haben, auf eine Bühne zu gehen und sich so vielen Leuten zu präsentieren. Und ich glaube, dass dieses so Geschwister haben und alle wuseln den ganzen Tag und alle zeigen was und alle können was und das sind alles unterschiedliche Dinge. Und dann zu sagen, hey, ich bin auch noch da, ist ja natürlich auch dieser Drang, die ganze Zeit auch gesehen zu werden. Und das ist natürlich im späteren Leben, wenn man dann wirklich eine Bühne sucht die ganze Zeit, auf jeden Fall auch irgendwie zum Grundstein.
Voll. Ich finde, es hat ja auch diesen belebenden Charakter von Wettbewerb.
Ja.
So, weißt du, so diese Idee von so, der zeigt jetzt was, der zeigt jetzt was, da muss ich jetzt auch was. So dieses, ich merke schon, dass, also ich habe eigentlich immer gesagt, ich wäre kein wettbewerbsorientierter Mensch, weil ich einfach ganz wenig davon halte, so Verlierer und Gewinner auf unterschiedliche Ebenen zu heben und so. Das halte ich einfach so grundsätzlich nicht viel von. Aber es gibt so eine Form von Wettbewerb eben, die, glaube ich, ne, wie gesagt, so zum Beispiel bei Geschwistern so irgendwie mit in die Wiege gelegt worden ist. schon. Also so, weil es einfach so vom System her so angelegt war, dass man eben auch rechts und links gucken musste, oh, ich darf nicht übersehen werden und so. Und dass das irgendwie schon auch was mit einem macht. Und ich das schon auch merke, wenn keine Ahnung, wenn alle aus einer Chipsschüssel essen, dass ich dann schon gucke, so, oh, wie viel ist denn noch da drin?
Das ist auch
also so Sachen, die kriegt man dann auch irgendwie nicht so raus, auch wenn ich von der grundsätzlichen Haltung her eigentlich so ganz wenig von diesen endlichen Spielen halte mit Gewinnern und Verlierern und der eine ist besser und der andere dadurch schlechter und
Ja, so ein Wettbewerb ohne ohne
spielerisch irgendwie.
Hierarchie oder so. Ja, genau.
Genau, also es ist so, also es fühlt sich so spielerisch an. Es geht irgendwie mehr so darum, dass alle irgendwie im Spiel bleiben, als dass am Ende einer gewinnt oder einer verliert.
Genau, das ist so ein ewig langes Spiel.
Genau.
Es endet nie.
Was mich ja total interessiert, Emma, wäre mal so deine
kurz geträumt,
Wir haben ja beide einen Background in Theater AG in der Schule und da irgendwie eine Bühnenlust gehabt zu haben, offenbar. Und ich finde das so spannend, weil ich war letztens noch auf dem Geburtstag von meiner Nichte.
Ja.
Und dann haben meine Neffen und Nichten waren ganz begeistert. Wir machen eine Show. Ja. Wir machen eine Show. Und dann haben die so an meinem Pulli gezogen und gesagt, so, du musst der Moderator sein. Du musst der Moderator. Und dann haben die da halt einfach so in einer halben Stunde irgendwie eine Show auf die Bühne gestellt.
Haben sie sich was überlegt, ja.
Genau, irgendwie die eine schlägt ein Rad, der andere macht irgendwie einen Zaubertrick.
So
und
gut.
Der dritte irgendwie ist der Clown oder so. Und das hat mich so nachdenklich gemacht, weil ich so auch oft dieses Klischee zu hören bekommen habe, irgendwie so, dass Leute, die sich auf eine Bühne begeben oder so, dass das auch immer sowas sich in den Vordergrund Drängendes hat und sowas sich über andere drüber stellen wollen zu tun hat. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, wie ich das so hinten im Hinterkopf noch hatte und dass es eigentlich so was Schönes und Spielerisches hat und ja auch eigentlich nur eine schöne Form der Wertschätzung ist.
Total.
Auch im Kulturapparat, dass man sagt, hey, erzähl du doch mal uns, was deine Geschichte ist.
Es ist ja auch was Wechselseitiges, ne? Also ich finde, solange beide Parteien können ja immer wieder unterschiedlich auf Bühnen stehen und oder nicht. Also ich finde, es hat ja gar nichts damit zu tun, dass wir nur Leute auf die Bühne heben, immer nur dieselben und immer nur die dürfen stattfinden. Und ganz viel passiert ja dann auch hinterher in der Auseinandersetzung mit dem, was auf der Bühne passiert ist und so. Also ich finde, das hat so ein breites, wechselseitiges Spektrum, dass es gar nicht so krass darum geht, dass nur eine Person irgendwie hervorgehoben wird. Und vor allem, finde ich, geht es überhaupt nicht darum, dass eine Person sich über den Rest stellt. Das finde ich halt immer so merkwürdig, weil das Einzige, wo das vielleicht, also wie das passiert, ist, dass die Bühne tatsächlich oft ein bisschen höher ist. Das ist aber die einzige Analogie irgendwie von diesem sich überstellen. Aber wenn ich jetzt sage, hey, ich will dir zeigen, ich habe Gedichte geschrieben, ich stelle mich auf die Bühne und lese dir die vor, sage ich in dem Moment ja mit keiner Zeile irgendwie, dass du das nicht kannst oder das nicht oder ich besser bin als du oder weißt du, was ich meine? Das spricht das ja gar nicht aus.
Total.
Und das finde ich immer so komisch, wo das herkommt. Ich
glaube, dass es wahrscheinlich auch so ein bisschen von diesem selbst nicht gesehen worden sein auch zu tun hat und dieses, also ich glaube, das sind wahrscheinlich auch Glaubenssätze irgendwie aus der Kindheit oder irgendwas, aber dass eben so diese Idee von irgendwie so, wenn ich nicht groß sein darf, dann darfst du dich auch nicht groß machen. So, oder wenn ich mich klein halten musste, dann darfst du dich jetzt auch nicht.
Genau, es kommt eher von denen, die zuschauen.
Es kommt eher von den billigen Plätzen, sage ich mal, diese Kritik. Weil ich finde, also gerade diese, keine Ahnung, dieses Poetry and Hip-Hop oder diese Poetry Slams oder es gibt ja auch so offene Abende, an denen so Geschichten auf der Bühne erzählt werden können. Aber das, finde ich, ist so ein schönes Bild, weil diese Abende, wo unterschiedliche Leute sich anmelden können und sagen können, ich erzähle jetzt einfach eine Geschichte aus meinem Alltag oder ich lese ein Gedicht vor oder ich mache dies oder jenes. Und ich finde, das ist so dieses, so ist es ja gedacht. Also das finde ich, ist das, was Kultur irgendwie so wertvoll und gesellschaftlich wertvoll auch macht.
Ja.
Weißt du, weil keine Ahnung, Leute zeigen auf eine Taylor Swift oder eine Beyoncé oder so und sagen irgendwie so, oh Gott, es gibt diese Megastars und dann uns den Pöbel oder so. Also dass dann so Kontraste aufgemacht werden, obwohl es eigentlich darum geht, dass Kultur quasi ja eigentlich dieser Austausch ist und wir uns einfach dafür entscheiden, jetzt hören wir dir zu.
Genau, ja, total.
Kollektiv. Ja. Also und das finde ich eigentlich so schön, dass man irgendwie sagt, ich mache jetzt einen Raum auf, ich mache jetzt eine Bühne auf, für dich.
Genau.
Und jetzt für dich. Und so, also.
Voll. Und du unterhältst uns. Also das meine ich ja. Es ist dann ja nicht nur der Augenmerk auf dich und nur du zeigst mir alles, was du mir zeigen kannst. Und es geht nur um dich. Das ist ja gar nicht so, sondern das ist ja der Kulturgedanke, dass ich unterhalten werde, dass mich das befruchtet, dass mich das weiterbringt. Oder diese Katharsis, die kulturhistorisch irgendwie auch aufgearbeitet wird, dieses, dass mich das reinigt von dem, wie ich mich fühle und so, das ist ja was total Wechselseitiges und gar nicht nur in eine Richtung. Also ich finde das super, super spannend, weil so Bühnen ja auch nie gedacht worden sind. Also ich habe ja Kulturwissenschaften studiert, Medien- und Kulturwissenschaften, und ich hatte ganz viel, weil das war das Theaterwissenschaftliche Institut. Warum mache ich so? Es war einfach das Theaterwissenschaftliche Institut in der Uni Köln. Also ja. Es ging viel um Theater und viel um Bühne, und wir haben wirklich so von vor Christi bis heute alle Bühnenformen so, oder nicht alle, aber viele Bühnenformen irgendwie besprochen in meinem Studium. Also ganz früher gab es zum Beispiel so Osterspiele oder sowas, ganz früher, auch eine super Zeitangabe, aber Mittelalter oder so oder noch davor, da wurden zum Beispiel, wurde die Geschichte von der Auferstehung und so in Dörfern inszeniert, aber im Dorf, also du bist quasi vom Platz zu Platz gegangen, und in Luzern gab es das zum Beispiel, und die Leute, die zugeschaut haben, sind alle mitgekommen, aber es hat so im Dorf gespielt, also es gab keine Bühne, sondern an den echten Schauorten wurde die Geschichte erzählt. Ah. Und das, dadurch war das Dorf, was irgendwie zugeschaut hat, gleichzeitig ja auch Akteur, und alles hat sich so ein bisschen vermischt, und es ging eigentlich nur darum, dass gemeinschaftlich diese Geschichte aufgearbeitet wird. Und es gibt eigentlich keine Zeit, wo die Ursprünge von Bühnen, Bühnengeschichten oder so besprochen werden, wo es darum geht, dass jemand auf eine Bühne geht, um andere abzuwerten, sondern es geht immer darum, dass etwas gemeinschaftlich geschaffen wird und alle davon profitieren, dass sie etwas zeigen oder wahrnehmen oder das irgendwie rezipieren oder so, auf welche Art auch immer. Ja, also ist auch historisch super spannend, wenn man sich das mal anschaut, wo das überhaupt herkommt, warum gehen wir auf Bühnen, warum wurde das überhaupt gezeigt und so, ja.
Finde ich super spannend.
Ja.
Und auch total cool, dass du diesen Backdrop irgendwie auch für dieses Thema nochmal zeichnest, weil ich finde, in dem Kontrast wird ja auch einfach deutlich, also was du da erzählt hast mit dem Dorf und das quasi auf Augenhöhe und in der Kulisse des realen Lebens quasi etwas abgebildet wird, zeigt, finde ich, auch so darauf, dass die Dinge, über die ich vorher sprach, diese Verzerrung irgendwie, dass man irgendwie immer öfter auch so zu hören bekommen hat, so, wer sich auf eine Bühne stellt, es hält sich für was Besseres oder so, dass das wahrscheinlich auch Auswüchse von Kapitalismus und Individualismus vor allem auch ist. Dieses sich über jemand anderes stellen oder so, dass das eher wahrscheinlich so diese Gegenbewegung gegen diese individualistischen Bewegungen war. So nach dem Motto, wird das Individuum, da wird das Individuum aber ein bisschen sehr ernst genommen, und das haben wir doch bisher nie so gemacht.
Genau.
Und da wehren wir uns so ein bisschen gegen und so, was ja auch legitim ist, beziehungsweise wenn man versteht, woher es kommt, ja auch nachvollziehbar. Ja. Also wie gesagt, ich finde, es ordnet das Ganze sehr schön ein.
Das stimmt, man müsste sich mal diesen Bruch anschauen, in welchem Zeitpunkt es wirklich um Individuen ging, die so einen Hype bekommen, dass sie sich auf eine Bühne stellen und sich selbst darstellen. Also weil dann fängt es wahrscheinlich an mit dieser Kritik, und das wurde wahrscheinlich, wir sprechen ja jetzt nicht über Statistiken oder über irgendwas, aber so rein vom Bauchgefühl hast du wahrscheinlich total recht, dass der Kapitalismus das wahrscheinlich aufgegriffen hat, kommerzialisiert hat und irgendwie da
so
Geld,
nach dem Motto,
Profit,
wenn du auch hier oben hin willst, dann kauf das und das.
Genau, ne? Dann stellen sich ja auch Firmen hin oder Leute, die irgendwie eine Firma haben und inszenieren sich nicht auf einer Bühne, aber wie auf einer Bühne und stellen sich in dem Moment natürlich über alle anderen und bauen eine Hierarchie, aber instrumentalisieren vielmehr diesen Gedanken von, eine Person steht irgendwo und spricht zu anderen oder zeigt anderen was. Also es ist vielleicht eher so eine Entfremdung von dem, was tatsächlich als Bühne damals oder als Bühne geprägt worden ist zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja.
Mega spannend.
Total.
Also meine Theorie schießt mir direkt in den Kopf. Ich habe natürlich überhaupt keine fachliche Ahnung da, aber glaube halt, diese Hollywood-Thematik und auch so dieses, keine Ahnung, Marilyn Monroe und so, und diese massenmediale Vermittlung von Prominenz hat wahrscheinlich auch so dazu geführt, dass es überhaupt erst so Megastars geben konnte, die ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen den Künstler von der heimischen Bühne quasi auf ein viel höheres Podest heben konnte, dadurch, dass das so massenmedial wahrscheinlich auch vermittelt werden konnte.
Total, ich glaube, es hat auch ganz viel mit, also es gibt es ja wirklich noch gar nicht lange. Also wenn wir uns jetzt das nochmal historisch anschauen, also ich meine, seit wann gibt es Superstars? 80er Jahre, 70er Jahre? Davor gab es das ja einfach nicht, weil wir sowohl, also jetzt hier in unserem westlichen Kosmos, das muss man natürlich auch immer mit einbeziehen. Also ich habe das im westlichen Kontext ja auch irgendwie gelernt und studiert und wir befinden uns ja jetzt auch in unserer Welt so hier. So, das gibt es ja einfach noch nicht so lange, weil es politisch natürlich auch total geprägt ist von, also wie wird ein einzelner Mensch wahrgenommen? Ist es gut, dass der einzeln wahrgenommen wird oder sind wir die Masse, die irgendwie funktionieren muss? So? Ich glaube, dass das vor allem so nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich dann auch nochmal ganz anders betrachtet worden ist. Deswegen ist ja dieser Unterschied, boah, jetzt wird es richtig politisch, aber zwischen DDR-Stars und BRD-Stars natürlich auch irgendwie super spannend, weil es das ja auch nicht so richtig gab in der DDR, weil Sozialismus und Kommunismus und sowas ja auch immer lernen wollte, alle sind gleich, wir haben alle denselben Amount von allem so, niemand ist hier special, sondern
was wieder zu dieser Kapitalismus-Theorie passt.
Total, und genau, und ich glaube, da ist es dann wirklich so krass geprägt worden, also im Westen dann, dass es, wenn wir uns das hier in Deutschland anschauen, dass das so krass geprägt worden ist, dass die USA hat mega viele Popstars plötzlich gehabt, das ist hier rübergespült, so einen Hype um einen einzelnen Menschen, was es vorher einfach nicht gab, weil Industrialisierung vorher vonstatten gefunden hat, so diese Entwicklung, dass Menschen irgendwie Maschinen dienen, um damit irgendwie Staaten aufgebaut werden und so ein Kram oder ganze Gesellschaften sich besser entwickeln. Und ich glaube, das hat so viele so große, übergeordnete Themen, dass wir jetzt hier stehen und sagen, boah, Beyoncé-Tour war Knaller. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, voll. Ja. Also wie man hier gelandet ist.
Ja, total,
so in diesem,
ja.
Kulturellen Kontext. Und ich habe auch letztens, wo wir hier schon Podcast-Tipps raushauen und so, eine Arte-Doku über Kim Kardashian gesehen.
Oh, spannend, ja.
Ja, also fand ich auch einen coolen Mix so oder beziehungsweise ein spannendes Medium, eine spannende Betrachtungsweise von jemandem, den man einfach oft in ganz anderen Kontexten und sehr oberflächlich bewertet sieht, sage ich mal. Und fand das total spannend, weil da halt auch so ein paar Dinge einfach mal so aufgeschlüsselt wurden, warum überhaupt dieser Erfolg so möglich war und auch diese Entwicklung von, sag ich mal, Stars, die sich irgendwie aus irgendeinem Können rekrutiert haben und dann jetzt so Stars, die quasi einfach berühmt sind fürs Berühmtsein und wie das so funktioniert hat.
Ja,
so, also
super spannend.
Kann ich auch sehr empfehlen. Alle, die dieses Thema spannend finden, irgendwie so Celebrity-Kultur und wo kommen wir her, wo geht's hin und so, ist dieses analytische Porträt doch sehr interessant.
Da haben wir jetzt auch, weil das haben wir jetzt komplett ausgeklammert irgendwie in unserer Betrachtung, dass Leute natürlich auf eine Bühne gehen, weil sie was zeigen können. Mhm. Aber genau, ja, also gerade so Stars wie die Kardashians, die im Prinzip jetzt nicht mit einem Talent irgendwie, also bestimmt, die haben auch Talente und so.
Genau, ich glaube, es passt zu deinem dem Kulturgedanken, den du auch eben so cool erklärt hast, insofern, dass es halt dann ein Austausch ist durch die Projektionsfläche. Weil ich glaube, diese Leute, also so, weiß ich nicht, eine Paris Hilton oder eine Kim Kardashian, dienen dann auch so einer Gesellschaft als Projektionsfläche. Und ich habe auch mal so einen Artikel gelesen über Paris Hilton, dass es eben auch, dass dieser Ruhm eben auch so ein bisschen für die Sehnsucht des Publikums steht nach bedingungsloser Liebe, nach einer Liebe, für die man nichts tun muss, sondern die man einfach so bekommt.
Ja.
So, ich darf berühmt sein, ohne etwas groß zu leisten, sondern ich bin doch in Ordnung. So, weißt du, also dass diese Verknüpfung auch irgendwie da ist, dass Individualismus an so einem Punkt war, wo man eben wirklich gesagt hat, aber wir sind doch eigentlich auch in Ordnung, wenn wir nichts können, so. Und dass diese Sehnsucht die in so jemandem die perfekte Projektionsfläche gefunden hat, auch wenn man, keine Ahnung, die Nase gerümpft hat und gesagt hat, oh, was stellt die sich jetzt hier so in den Vordergrund
wahrscheinlich.
Leistet irgendwie nichts für die Gesellschaft augenscheinlich. Aber es war vielleicht eine Leistung insofern, dass sie uns genau die Projektionsfläche geboten hat, die wir zu dem Zeitpunkt brauchten.
Total. Das wird vielleicht erklären, warum das überhaupt so einen Erfolg hat, ne? Weil ich habe mich gerade gefragt, warum hat jemand wie Paris Hilton oder Kim Kardashian so einen Erfolg mit eigentlich nichts, also mit keinem Inhalt oder keiner, also Unterhaltung ja, aber nicht mit was, was mich fasziniert an Inhalt oder bewegt. Warum konsumiere ich das trotzdem? Weil es für mich ja im ersten Moment keinen Mehrwert hat. Mhm. Aber klar, vielleicht ist es Projektion. Also ich meine, das kann man jetzt nochmal ganz spezifisch aufdröseln. Das ist wahrscheinlich auch Style und unterhaltsam, weil es ist shocking, weil das eine ganz spezielle Form des Ausdrucks ist und so. Das bricht mit unserem oder hat mit unserem Sehverhalten gebrochen und so. Aber ja, wahrscheinlich ist es ganz viel Projektion. So funktionieren ja
Also so haben ja auch,
sowieso. Ja.
Ja, so haben ja auch diese Reality-Shows funktioniert, aus denen sich diese Stars ja dann quasi rekrutiert haben. Nämlich, das waren ja Reality-Shows, die das Konzept hatten, dass sie eben so eine gewisse Nahbarkeit suggeriert haben, so nach dem Motto, es kommt aus dem echten Leben, sind in Anführungsstrichen Menschen wie du und ich oder zumindest Menschen, die so alltäglich sich zeigen, dass wir uns irgendwie mit ihnen identifizieren können. Und damit haben diese Stars ja dann wiederum auch gespielt, um ihre Geschichten zu erzählen. Ne? Und dann sind das eben natürlich so Geschichten, die dann natürlich eine Agenda haben und irgendwie vielleicht irgendeine Marke oder sich selber als Marke dann nochmal inszenieren wollten und so. Aber ich fand diesen Grundgedanken spannend, dass warum so jemand möglich war oder warum so jemand vom Publikum angenommen wird oder sogar gehypt wird und dass da diese Idee von dieser bedingungslosen Annahme oder dieser Idee von auch ohne, dass ich was leiste, darf ich doch gesehen werden, so eine Sehnsucht ist, die irgendwie so ein Publikum offenbar hatte. Und dasselbe, ne, diese Reality-Shows-Entwicklung wurde ja auch so ein bisschen abgelöst, dadurch, dass Social Media dann größer wurde.
Ja,
und so die Frage da war,
was eine große Reality-Show ist im
genau,
Prinzip.
Genau, wir sehen ja plötzlich alles und alle
und zwar
im Alltag.
Und von allen, also von Privatpersonen oder bis dato Privatpersonen oder wer ist dann noch Privatperson, aber
wieder so diese Demokratisierung von Ruhm oder Andy Warhols Zitat, wir alle werden irgendwann berühmt sein für 15 Minuten.
Ja,
ist ja sowas von eingetreten.
Ja.
Wir haben einen Exkurs gemacht und haben jetzt irgendwie viel über Bühne und Projektionsflächen gesprochen.
Ja, über Auftreten. Im Außen
cool.
Sich präsentieren.
Ganz unerwartet.
Ja, aber irgendwie super spannend.
Ja,
und ich bin nicht abgeneigt, da nochmal irgendwann reinzugehen, weil ich finde auch gerade so ich finde ja super spannend, warum es Leute gibt, die in der Öffentlichkeit sind und warum es Leute gibt, die es nicht sind. So, was unterscheidet, also warum, wie ist das passiert, warum brauchen wir überhaupt jemanden, der im Öffentlichen stattfindet, deswegen super spannend, ja.
Ja, also ich finde, wir könnten der Community auch einfach mal eine Frage mitgeben.
Ja, voll gerne.
Schreibt die uns einfach mal in die Kommentare unter unseren, unseren Podcast-Post oder so.
Ja.
Oder schreibt uns eine DM oder so. Genau, und da antwortet uns einfach mal, wie ihr denn so Reality-Stars findet, beziehungsweise haben die Bühne verdient.
Haben die
oder
eine Berechtigung.
Nicht. Und, aber auch mit einer Begründung, finde ich spannend.
Finde ich auch spannend,
also,
weil ich glaube, da spaltet sich auch die Gesellschaft.
Genau, inwiefern glaubt ihr, hat eine Paris Hilton oder eine Kim Kardashian oder weiß ich nicht, die Leute im Big Brother Haus oder
Mike
was?
Heiter, genau.
Genau, inwiefern haben die eine Bühne verdient oder wie glaubt ihr, kam es dazu und eure Meinung?
Eure Gedanken zu Reality Stars.
Genau, würde mich echt mal interessieren.
Finde ich auch gut. Supi.
Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Auch wenn die Folge jetzt vorbei ist, sind unsere Themen natürlich nicht zu Ende gedacht und erzählt. Falls du also Anregungen oder Input hast, freuen wir uns, wenn du deine Gedanken zu dem Thema mit uns teilst. Auf Social Media findest du Raphael und mich und natürlich auch den Podcast Vorwärtsfallen. Hier kannst du uns gerne schreiben und kommentieren, falls dir zu den Folgen noch etwas auf dem Herzen liegt. Außerdem liefern wir dir hier noch ganz vielen zusätzlichen Kram, Tipps und Tricks aus dem Podcast, spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Und halten dich auf dem Laufenden über alles, was noch so kommt. Wir freuen uns über dein Feedback. Wenn du uns unterstützen willst, folg unserem Podcast gerne auf der Plattform deines Vertrauens und bewerte uns direkt nach dem Hören mit 5 Sternen. Vielleicht fällt dir auch noch jemand ein, dem du den Podcast gerne empfehlen möchtest oder weiterleiten kannst. All das hilft uns sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.